Ja, liebe Gemeinde, schön, einmal hier zu stehen. Ich habe schon öfter hier gestanden in der Gottesdienstleitung. Ich freue mich, dass ich mal predigen darf. Wer mich nicht kennt, ich bin Christian Enders, bin 44 Jahre alt, seit 11 Jahren hier in der Gemeinde und seit 3 Jahren auch in der Gemeinde. Alex ist verheiratet. Aber ich habe hier in dieser Gemeinde noch nie eine Predigt zum Thema Single-Sein gehört. Und deshalb dachte ich, darüber kann ich mal sprechen. Deshalb das Thema Solo Deo Gloria, also nicht Soli, wie man es sonst so kennt, sondern Solo Deo Gloria, ein Leben als Single zur Ehre Gottes. Ich habe Anfang der 2000er in Gießen studiert und war damals in der Hochschulgruppe von der SMD aktiv. Und letztes Wochenende, also viele Jahre später, ungefähr 20 Jahre später, sind wir wieder mal zusammengekommen mit den Leuten von damals, also mit den SMDlerinnen und SMDler, mit denen ich damals an der Uni unterwegs war, um Jesus an der Uni bekannt zu machen. Es kamen zusammen 30 Erwachsene und 33 Kinder. Eine große Gruppe, und im Vorfeld wurden wir gebeten, Familienfotos einzuschicken, die wir dann uns gezeigt haben. Das muss man sich so vorstellen, ein Vater und eine, also Mann und Frau, keine Ahnung, auf irgendeiner Mittelmeerinsel, auf einem Felsen, mit Meer im Hintergrund und dann 1, 2, 3, mal auch 4 Kinder, mal auch nur 2 Kinder oder mal nur ein Kind auf dem Arm und drumherum. Und die Kinder werden alle größer, wir haben uns so 2 Jahre nicht gesehen, die sahen alle anders aus, deshalb brauchten wir diese Updates. Familienfoto einsenden. Was schicke ich da hin? Foto von mir, Selfie? Ich hätte ein Foto von euch schicken können. Gemeinde, wichtiger Teil, die Gemeindefamilie. Ich habe ein anderes Foto geschickt. Die Vanessa zeigt es euch mal. Ein Foto, auf dem ich überhaupt nicht drauf bin. Das ist das Kloster Gnadental, die Jesusbruderschaft. Und wir sehen hier im Vordergrund sehen wir ein paar Brüder mit den Chorgewändern oder Feierkleidern. Dann gegenüber auf der anderen Seite sind die Schwestern. Und im Mittelblock, da sitzen die Familien. Und das ist ein ganz normaler Morgengottesdienst, 7.15 Uhr gibt es jeden Tag Gottesdienst in Gnadental von der Lebensgemeinschaft. Das ist eine Lebensgemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die jeweils zölibatär leben, und auch von einer Familienkommunität. Und einige von euch werden oder wissen das, dass ich mit denen seit einigen Jahren verbunden bin und auch im Herbst dorthin umziehen werde, um da einzutreten und als Bruder mitzuleben. Genau. Deshalb auch sowas wie eine Familie. Dazu nachher nochmal mehr. Das war mein Familienfoto, was ich da gezeigt habe. Ja, wie geht's einem damit? Also ich fand es erstmal komisch, wenn man sagt, man soll ein Familienfoto einschicken. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr als Single lebt, und manchmal gerät man in so Situationen, die sind ein bisschen merkwürdig. 42% der Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalte. Die Zahl ist so hoch wie noch nie. Nicht alle sind unbedingt auch Singles, aber die Zahl der Singles in Deutschland, die nimmt stetig zu. Und auch bei uns in der Gemeinde gibt es ja viele Leute, die entweder noch nicht verheiratet sind, es sich aber vorgenommen haben oder sich das vorstellen können und es irgendwann vielleicht oder bestimmt auch mal sind. Es gibt Leute, die nicht mehr verheiratet sind, weil eine Ehe zerbrochen ist oder weil sie einen schmerzlichen Verlust des Ehepartners erlitten haben. Und es gibt Leute, die sich entschieden haben, bewusst als Single zu leben. Und da gehöre ich dazu. Also ganz verschiedene Single-Typen, ganz verschiedene Gründe. Ich predige für die und hoffe, für die ist was dabei. Ich predige auch für die Verheirateten und hoffe, dass die oder die in einer Beziehung sind, dass ihr vielleicht durch meine Predigt einen neuen Aspekt mitbekommt, dass ihr einen ermutigenden Gedanken mit nach Hause nehmen könnt. Und wir wollen uns auch gleich anschauen, was die Bibel denn zum Thema Single-Sein eigentlich sagt. Vorher aber ein paar Beispiele aus meinem Erleben und Leben in den letzten Jahren. Während meines Studiums besuchte ich einmal eine Gemeinde. Da war so irgendwie so ein Gemeindewochenende. Ich bin dahin mit ein paar Leuten. Und plötzlich und unvermittelt wurden alle Singles gebeten, einmal aufzustehen. Keine Angst, ich mache das jetzt nicht mit euch. Alle Singles sollten einmal aufstehen und dann sollten wir uns umgucken nach links und rechts und mal Ausschau halten. Denn, so wurde gesagt, es ist doch nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ihr könnt euch vorstellen, wie unangenehm das war und wie komisch man sich gefühlt hat. Und irgendwie auch, was für ein komischer Druck da erzeugt wurde. Und die Subbotschaft konnte so verstanden werden, wenn du noch Single bist, dann bist du kein vollständiger Mensch oder vielleicht auch kein guter Christ. Ein anderes Beispiel, mit 29 bin ich umgezogen in eine neue Stadt und wollte mir natürlich auch eine neue Gemeinde suchen. Und von einer Gemeinde hatte ich schon viel Gutes gehört. Ich habe mir die Website angeguckt, die sah mega aus, das Gemeindehaus sehr schick. Ich dachte, da gehe ich hin. Sehr hoch motiviert, mich dieser Gemeinde anzuschließen. Ich kam dahin, feierte den ersten Gottesdienst und dachte, ja, es war gut. Und hier könnte ich mir vorstellen, dabei zu sein. Also suche ich mir einen Hauskreis. Da wurde auch gesagt, es gibt einen Hauskreiskoordinator und zu dem bin ich hin und habe mich also vorgestellt, Christian, 29 Jahre alt, jetzt berufstätig. Da stand der Hauskreiskoordinator so vor mir. 29. Also für unseren Studiekreis bist du zu alt. Da kann ich dich nicht reinstecken. Aber noch nicht verheiratet. Also für den nächsten älteren Hauskreis bei den jungen Familien, da passt du ja auch nicht hin. Also da sind jung verheiratete Paare oder schon die mit den ersten Kindern. Also in den Kreis kann ich dich nicht stecken. Und dann grübelte er so und fragte sich, was er mit mir machen soll. Und mir rutschte das Herz in die Hose und ich dachte mir, was geht da gerade ab, was erlebe ich da? Ich will nicht in irgendeinen Kreis gesteckt werden, ich will hier Gemeinschaft mit anderen Christen leben. Ja? Und da ist es doch völlig egal, ob die noch studieren oder ob die verheiratet sind. Also ich konnte nicht so wirklich glauben, was ich da gehört hatte. Und ja, ehrlich gesagt, fühlte ich mich ziemlich blöd. Ein drittes Beispiel. Vor 2 Jahren war ich auf einer Hochzeit und nach dem Gottesdienst beim Kaffeetrinken stand man an so einem Bistrotisch mit einem jungen Ehepaar. Wir kamen so ins Gespräch und dann kamen irgendwie die Kinder, tollten um uns rum und dann fingen sie an, über die Herausforderungen der Kindererziehung zu sprechen. Und plötzlich fragt mich der Mann gerade raus, und wie viele Kinder habt ihr? Ich war ziemlich verdutzt, weil ich meine Frau an diesem Morgen noch gar nicht gesehen hatte und sagte dann, ich lebe ehelos, ich habe keine Kinder. Dann hat er ziemlich verdutzt reingeguckt, weil das so überhaupt nicht in sein Vorstellungsvermögen passte, dass da jemand wie ich nicht verheiratet sein könnte. Okay, ein paar Einblicke. Ich weiß nicht, was ihr so erfahren habt, wenn ihr Single seid. Vielleicht habt ihr auch viel bessere Erfahrungen gemacht. Aber mein Eindruck, den ich über die letzten Jahre gewonnen habe, ist, dass es ja in vielen Gemeinden oder dass viele Gemeinden die Situation von Singles lange Zeit nicht so sehr im Blick hatten. Ich habe da mal ein spannendes Zitat gefunden von Warren Roberts. Er ist Theologe aus Großbritannien, hat eine Gemeinde in Oxford und er schreibt, in dem Versuch der sexuellen Revolution der 68er-Bewegung zu widerstehen, haben Evangelikale die Ehe bzw. Familie viel zu sehr überhöht und dabei die biblische Vision von Gemeinde als Gemeinschaft von Verheirateten, Ehelosen, Verwitweten und Familien schlicht vergessen oder bewusst ignoriert. Ich lese das nochmal. In dem Versuch der sexuellen Revolution der 68er-Bewegung zu widerstehen, haben Evangelikale die Ehe bzw. Familie viel zu sehr überhöht und dabei die biblische Vision von Gemeinde als Gemeinschaft von Verheirateten, Ehelosen, Verwitweten und Familien schlicht vergessen oder sogar bewusst ignoriert. Anders gesagt, weil sich die Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, besonders seit den ausgehenden 60er Jahren, Studentenunruhen, sexuelle Revolution, immer mehr veränderte, weil das Modell der bürgerlichen Familie immer mehr in Frage gestellt wurde, haben Kirchen und Gemeinden versucht, diesem Trend in ihrer Lehre etwas entgegenzusetzen. Und ich muss sagen, das auch völlig zu Recht, absolut, das war richtig, ja. Ich halte die Ehe für den und den einzigen und den richtigen Ort gelebter Sexualität und Familie für den richtigen Schutzraum, in dem Kinder aufwachsen sollten, als Keimzelle der Gesellschaft, der Gemeinde. Aber zu Gemeinden gehören eben noch viel mehr. Und Warren Roberts weist auf das biblische Bild von Gemeinde hin. Da gibt es eben auch Verwitwete, es gibt Leute, die noch nicht verheiratet sind, es gibt Leute, die nie heiraten wollen oder es werden. Und deshalb jetzt mal ein Blick in die Bibel. Ich habe 3 Bibelstellen mitgebracht, die ich euch jetzt mal hier präsentiere. Das erste ist 1. Mose 1, das ist aus der Schöpfungsgeschichte. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen. 1. Mose 1, die Verse 27 bis 28. Und danach, wer schon soweit ist, kann man Matthäus 19 aufschlagen und dann 1. Korinther 7. Aber wir beginnen mit 1. Mose 1, 27 bis 28, aus dem Schöpfungsbericht. Da steht: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Bekannter Vers aus der Schöpfungsgeschichte. Mann und Frau, Gott segnet sie, sollen fruchtbar sein und die Erde füllen. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament, Matthäus 19, die Verse 10 bis 12. Matthäus 19, die Verse 10 bis 12. Da sagten die Jünger zu Jesus: Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Jesus erwiderte: Das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von der Geburt an zur Ehe unfähig, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Jesus ist hier also ziemlich klar. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Und warum auf die Ehe verzichten, um ganz für das Reich Gottes da zu sein? Jesus macht klar, es geht nicht um ein Freisein von der Ehe, also dass ich da bloß nicht rein muss. Nein, es geht um ein Freisein für etwas, um ein Freisein für Gott. Für mich war das mal im Leben an einem Punkt ein ganz wichtiger Aspekt bei der Beantwortung der Frage, wie ich leben möchte. Wenn ich als Single leben möchte, dann wirklich nur deshalb, um für Gott da zu sein, aus Liebe zu Jesus. Und schließlich die wohl ausführlichste Auseinandersetzung in der Bibel mit der Frage, wie man als Single, wie man leben sollte oder wie man als Single leben sollte. Paulus wurde da nämlich mal von den Korinthern gefragt und er hat da ziemlich viel zu sagen. Und das ist jetzt ein langer Text, den ich euch jetzt einfach mal zumute. Und genau, also das war ja damals so, diese Briefe wurden an die Gemeinde geschickt und da verlesen, auch in anderen Gemeinden verlesen. Und ja, hört sie mal an, diese Worte. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese und dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin, denn das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollten sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Also das war 1. Korinther 7, die Verse 7 bis 9. Und jetzt springe ich zu Vers 17. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es an in allen Gemeinden. Und dann nochmal ein Sprung zu Vers 25. Und nun zu eurer Anfrage im Blick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrücklichen Anweisungen vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Schon mal eine gute Nachricht. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Kann man schon mal drüber schmunzeln. Ich springe zu Vers 32. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch um seine Frau und darum, ihr Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie doch noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur Heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Jemand anderes hingegen ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es fällt ihm nicht schwer, auf die Ehe zu verzichten, und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. Wenn er da beschließt, seine Verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Beide treffen also eine gute Entscheidung, der, der seine Verlobte heiratet, und der, der ledig bleibt. Besser ist allerdings der zweite Weg. Langer Text, klare Ansage von Paulus. Weiß nicht, ob ihr das schon mal so klar gehört habt. Wie gesagt, ich habe noch keine Predigt zu dieser Stelle gehört und das war jetzt. Ich habe auch viel vorgelesen, aber ich wollte das bewusst mal in dieser Länge auch vorlesen und ich habe viele Verse auch ausgelassen. Also Paulus beschäftigt sich sehr intensiv hier mit diesem Thema. Drei Bibelstellen, die Schöpfungsgeschichte, ein Jesuswort und diese lange Paulus-Auseinandersetzung. Wenn wir uns diese drei Stellen nochmal vor Augen führen, dann stellen wir fest, erstens, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild und das sieht nämlich so aus, dass es Mann und Frau ist. Gott stellte nämlich fest, dass er, nachdem er zunächst nur den Adam geschaffen hat, es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei und machte ihm eine Gehilfin, die Eva. Und die beiden sollten fruchtbar sein und sich mehren. Gott hat also auch ganz klar die Sexualität geschaffen und möchte, dass Menschen Kinder bekommen. Dann kommt was Neues. Das galt für Jahrhunderte. Die haben so gelebt, auch in großen Familienverbänden. Das ganze Testament ist voll davon. Dann kam was Neues. Jesus trat auf. In vielerlei Hinsicht beginnt mit Jesus etwas Neues. Auch mit der Frage, wie ich eigentlich leben möchte, verheiratet oder als Single. Denn neu ist ja, dass der Sohn Gottes auf Erden lebt und dass er als Single lebt. Als Rabbi seiner Zeit war das ungewöhnlich. Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Jesus ist zwar ständig mit Leuten unterwegs und immer in Beziehung zu Menschen, zu seinem Vater im Himmel, aber er heiratet eben nicht. Und zugleich hat er nichts dagegen, wenn Leute heiraten. Er holt verheiratete Leute in sein Team. Wir wissen von Petrus, dass er eine Schwiegermutter hatte und dass er verheiratet war. An der Stelle Matthäus 19 wird er ganz ausdrücklich gefragt, was er zur Heirat, Scheidung und zur Ehelosigkeit sagt. Und siehe da, Jesus schlägt, wie er das oft so macht, einmal einen ganz neuen Ton an. Anders als erwartet. Vereinfacht gesagt, sagt Jesus, wer als Single leben kann und möchte, der soll auch so leben. Um ganz für Gott da zu sein. Und dann ein paar Jahre später, da kommt Paulus ins Spiel. Dieser große Apostel der frühen Gemeinde. Und auch der lebt als Single. Und diese Aussagen hier in 1. Korinther 7, sie sind wirklich erstaunlich. Ja, die Menschen haben in einer Naherwartung gelebt. Und trotzdem haben wir sie als Gottes Wort in der Bibel. Auch für uns heute. Die Quintessenz aus diesem langen Text läuft für mich auf folgenden Hauptgedanken hinaus. Verheiratet zu sein und nicht verheiratet zu sein, das sind ebenbürtige und gleich wertvolle Stände. Du bist genauso viel wert, wenn du nicht verheiratet bist, wie wenn du verheiratet bist. Wie gesagt, ich bin in Gemeinden groß geworden, wo ich immer den Eindruck vermittelt bekommen habe, man muss heiraten, um ein guter Christ zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, die ihr damit vielleicht ringt. Dieser Text sagt ganz klar, beides ist gut. Ehe und Ehelosigkeit sind gleichwertige Stände. Als Single bist du nicht weniger wert als deine vergebene Freundin oder dein verheirateter Nachbar. Tatsächlich war es über viele Jahrhunderte in der Kirchengeschichte so, dass die Unverheirateten als Heiliger angesehen wurden. Das war auch Quatsch, ehrlich gesagt. Also wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, dann sehen wir, dass in der längsten Zeit in der Geschichte des Christentums, da gab es das normale Volk und es gab die besonders Heiligen. Die wurden Priester oder die gingen ins Kloster. Das ist eine schiefe Sichtweise. Und Martin Luther hat in der Reformation daher auch deutlich gegen die zwanghafte Ehelosigkeit gewettert. In der Reformation wurden die Klöster aufgelöst. Auch hier in Marburg ist das passiert. Ich war neulich nochmal bei einer Stadtführung. Wir hatten ja hier drei Klöster, die wurden dann von Landgraf Philipp aufgelöst, der dann die Philipps-Uni gegründet hat. Bis heute sind die alten Klöster Uni-Gebäude, teilweise ziemlich verkommen. Alte Uni ist noch sehr schön. Das waren Klöster. Und Philipp als ein erster Anhänger der ersten Stunde der Reformation hat diese Klöster aufgelöst. Ganz im Sinne Luthers. Aber, und das ist mir auch wichtig hier einmal herauszustellen, es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir denken, dass Martin Luther das Mönchtum per se abgeschafft und sich gegen die Ehelosigkeit ausgesprochen hätte. Das ist manchmal so in unseren Köpfen drin, aber das stimmt nicht. In seiner Schrift über das Mönchsgelübde hat Martin Luther sogar mal den heiligen Antonius sehr stark gelobt. Also das war ja der Antonius, der dieses monastische Leben in der frühen Kirche so ins Leben gerufen hat, ja. Und er schreibt, er lobte Antonius als einen Mann, der frei in der Wüste gewohnt und in freier Weise ehelos gelebt hat, nach der Form des Evangeliums. Also, für Martin Luther war eigentlich genauso klar wie für Paulus, dass die Ehe und die selbstgewählte freie Ehelosigkeit gleichwertig sind. Luther macht auch an anderer Stelle Mut, den Stand, in dem man lebt, ob jetzt ehelos oder verheiratet, dass man den annimmt, dass man den bejaht und aktiv gestaltet. Das also als eine Quintessenz aus diesen drei Bibeltexten und eine zweite. Paulus spricht, wie auch Jesus, von einer Gabe der Ehelosigkeit. Jesus sagt ja, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Und in 1. Korinther 7, Vers 7 steht bei Paulus, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben, aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Vielleicht bist du Single und denkst, ja, der Christian hat sich für die Ehelosigkeit entschieden, der hat eine Berufung, der geht sogar ins Kloster, das will ich aber nicht. Gute Nachricht, keiner muss das machen wie ich. Keiner muss ins Kloster gehen. Aber der Punkt ist, wenn du Single bist, dann bejahe das. Nimm das an. Manche fürchten sogar, ich weiß, als früher in den Studiengruppen, Leute haben gefürchtet, oh nein, vielleicht habe ich ja die Gabe der Ehelosigkeit, was soll ich nur machen? Es heißt ja nicht, dass du für immer Single bleiben musst. Also nochmal zurück. Ich möchte mal zurückkommen zu der Geschichte mit dem Hauskreiskoordinator, der mir mitteilte, dass ich als knapp 30-jähriger Single wohl in keinen passenden Hauskreis gesteckt werden kann. Das hat mich irritiert und es hat mich sehr verletzt. Und ich wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich mit Anfang 30, Ende 20, Anfang 30, anfange, nicht mehr der christlichen Norm zu entsprechen. Astrid Eichler von der christlichen Single-Initiative Solo & Co. weist darauf hin, dass mit ungefähr 30 die meisten Singles anfangen, sich überhaupt erstmals richtig als Single zu definieren. Ja, mit 20 oder 25, da hast du noch ganz viele in deinem Freundeskreis, die noch nicht vergeben sind, das ist irgendwie noch normal. Dann wirst du 30 und denkst dir, oh Mist, ich wollte doch schon längst verheiratet sein. Oder die anderen sind ja schon ganz viele verheiratet. Und das ging mir mit 30 ganz genauso. Aber es hat sich anders ergeben. Und manchmal ist das so im Leben. Das Leben verläuft nicht so, wie wir es uns mit 18 oder mit 20 vorstellen. Es gibt Brüche im Leben. Und dann fragt man sich, wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich meine Wochenenden gestalten? Ja, wenn die anderen ihre Häuschen bauen oder mit der Kindererziehung beschäftigt sind. Und da kann ich wirklich in so einer Situation verbittern. Ja, bei einer Generation höher sind es vielleicht die Enkelkinder. Das erlebe ich gerade bei meinen Eltern, die keine Enkel haben, offensichtlich. Die sagen, ja, meine ganzen Freunde, die kümmern sich um die Enkelkinder. Es gibt diesen schönen Spruch, the grass is always greener on the other side. Das Gras ist immer grüner beim Nachbarn als in meinem eigenen Garten. Mensch, hat der einen schönen Garten und meiner ist so hässlich. Und es ist doch, ja, ich glaube, es ist so zutiefst menschlich, dass wir immer auf das andere schielen und auf das, was man gerade selbst nicht hat und auf das, was der andere hat. Mensch, die Evo, die kann so glücklich sein, die hat so einen tollen Ehemann und so ein cooles Kind. Und die Evo denkt sich vielleicht, naja, wenn du wüsstest. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der Single denkt sich, warum nur bin ich so einsam? Der Familienmensch denkt sich, ach, hätte ich doch nur was Zeit für mich alleine. Und wir merken, Vergleichen bringt in dieser Situation überhaupt nichts. Vergleichen macht uns nur unglücklich. Das Einzige, was funktioniert, ist die Situation, in die Gott uns gestellt hat, anzunehmen, ein inneres Ja dazu zu finden und es dann aktiv zu gestalten. Ich sage das nochmal, dass die mich da oben auch hören, es wird viel übersetzt. Wichtige Aussage in dieser Predigt, das Einzige, was funktioniert, das ist die Situation, in die Gott uns gestellt hat, anzunehmen, zu sagen, ja, das ist jetzt so und dann gehe ich dran und ich gestalte das. Ja, wenn ich samstags als Single habe ich das Privileg, samstags vielleicht mal auszuschlafen. Das darf ich genießen. Aber wenn ich so viel gearbeitet habe bis Freitagabend und mir keine Gedanken darüber gemacht habe, was denn am Wochenende kommt, dann stelle ich vielleicht fest, Mist, es ist Samstag und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Jetzt sitze ich hier einsam rum. Dann kann aus dem Alleinesein wirklich Einsamkeit werden. Aber die gute Nachricht ist, alleine sein muss eben nicht Einsamkeit bedeuten. Alleine sein muss nicht Einsamkeit bedeuten. Geh das Leben aktiv an, gestalte es und dann entfaltet sich Leben in Beziehungen. Nicht nur in den Paarbeziehungen, sondern in Beziehungen jeglicher Art, in Freundschaften. Gott ist ja in sich selbst Beziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie leben uns dieses Beziehungsmodell vor und wir dürfen uns einklinken. Die erste und wichtigste Beziehung ist die Beziehung zwischen mir und Gott. Meine Freundschaft zu Jesus oder meine Freundschaft mit Jesus, das ist sozusagen das innerste Pünktchen meines Lebens. Meine Freundschaft zu Jesus, das Innerste, was mich trägt und worauf alles andere resultiert. Jesus, wir feiern gleich das Abendmahl, Jesus ist unser Retter, er ist unser Herr, er ist der, für meine Schuld in den Tod gegangen ist, ans Kreuz. Und Jesus ist der, der sich uns ganz persönlich naht, der sich dir ganz persönlich naht als Freund und Bruder. Und deshalb kann ich mit ihm in Beziehung leben. Und von dieser Beziehung können alle anderen Beziehungen hervorspringen oder wie soll man sagen, herausquillen oder so. Ja? Ich kann zum Beispiel zu dem älteren Ehepaar, das mit mir im Haus lebt, eine Beziehung aufbauen. Ich kann denen anbieten, nach dem Einkaufen, wenn ich sehe, die haben schwer zu schleppen, die Einkäufe hochzutragen oder das neue Telefon richtig einzustellen oder der Rauchmelder piept und die wissen nicht, wie sie an die Decke kommen sollen und ich komme mit der Leiter und schraube den Rauchmelder ab. Ja? Beispiele aus meinem Alltag. Und dann erlebe ich, dass dieses Ehepaar mich zum Essen einlädt. Das ist wunderbar. Ich investiere in Beziehungen zu meinen Patenkindern, zu Neffen und Nichten, zu Kindern von Freunden und erlebe, Kinder machen das Leben reich. Ja, wenn man mal irgendwann in das Alter kommt, wo dann die Freunde um einen rum Kinder haben, dann merkt man auch, wie gestresst die da teilweise sind und man kann anbieten zu helfen. Und ich finde, Gemeinde ist ein wunderbares Übungsfeld dafür. Ja? Wenn ich Gemeinde nicht hätte, wäre mein Leben viel nicht so reich. Ja? Ich brauche Gemeinde, ich brauche diese Beziehungen auch zu Familien, wo ich mal hingehen kann. Es gibt eine Familie im Speziellen, da kann ich Tag und Nacht kommen und dann sitze ich halt da und sitze in diesem Familienwahnsinn mit 3 Kindern. Aber die genießen das, dass ich da bin und ich genieße das, dass ich da sein kann. Und dann erlebe ich, in so Freundschaften zu investieren, das macht das Leben reich. Und das schafft auch Intimität. Es wäre, glaube ich, viel zu kurz gedacht anzunehmen, dass es echte Intimität nur in einer Paarbeziehung gibt. Intimität ist so... ja, einfach zu finden, wenn ich auch in Beziehungen zu Freunden, zu meinen Nächsten investiere. Ja, es gibt ein paar Vorteile. Ich kann auch mich aktiv vielleicht in die Gemeinde einbringen, wenn ich nach Feierabend vielleicht noch mehr Zeit habe als Leute, die verheiratet sind, die das auch trotzdem machen. Mich in der Gemeinde einbringen, ich kann auch bei Familien aus der Gemeinde mich einbringen, ich kann mich auch in das Stadtleben, in den Stadtteil, Beirat einbringen und so weiter und so fort. Also ich zähle die Beispiele nicht alle auf, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich komme so langsam zum Schluss und ich habe... in der Vorbereitung der Predigt bin ich über einen Psalm gestoßen, Psalm 27. Und der hat mich sehr an die Schöpfungsgeschichte erinnert, die wir eben auch gehört haben, aber in einem ganz anderen Kontext. Wir haben eben gehört, Gott hat den Mensch geschaffen als Mann und Frau. Sie werden ein Fleisch sein und sie werden fruchtbar sein und sich mehren. In 1. Mose 2 steht dazu, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist bekannt. Psalm 27, Vers 10, da steht, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich dachte, krass, das trifft doch wirklich auf das Leben eines Singles zu. Ja, ich verlasse Vater und Mutter, werde aber keiner Frau anhangen und ein Fleisch sein. Und irgendwann werden auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen. Und dann, wenn ich älter werde, noch dankenswerterweise habe ich beide Eltern, aber wie wird meine Familie denn eigentlich aussehen in einigen Jahren? Ich bin auch Einzelkind. Ja. Der Herr nimmt mich auf. Der Herr nimmt mich auf. Wie wunderbar, er füllt meinen Mangel aus. Und ich komme nochmal zum Schluss auf das mit meiner Berufungsgeschichte. Ich habe euch das Bild gezeigt vom Kloster Gnadental. Dass der Herr mich aufnimmt, das durfte ich ganz buchstäblich erfahren vor 7 Jahren. Da habe ich da mal ein Kloster auf Zeit gemacht und war auf so einem stillen Wochenende, was man da machen kann. Und ich hatte eine ganz, ganz tiefe Gottesbegegnung. Wie es, also, so würde ich sagen, noch nie erlebt habe. Der Herr hat mich gerufen und hat zu mir gesagt, Christian, beerdige deine Familie. Den Wunsch nach meiner Familie und meine Frau und meine Kinder und unsere Kinder. Lange Geschichte. Ich will es nur anklingen lassen, weil es sehr krass war, weil es sehr viel Tränen hervorgerufen hat, aber weil es auch einen unglaublichen Frieden mir gegeben hat. Einen Frieden und die Liebe Gottes, wie ich sie noch nie so gespürt habe. Und ich wusste, ja, wenn Gott das so will, dann werde ich das so machen und dann wird er einen anderen Weg mit mir gehen. Und das war wirklich wunderschön. Das war für mich damals vor 7 Jahren eine Berufung in die Ehelosigkeit, noch keine Berufung in diese Lebensgemeinschaft. Ich glaube, Gott hat irgendwie gedacht, es wäre noch gut, wenn ich noch ein paar Jahre bei der SMD und hier in Marburg in der Gemeinde bliebe. Aber jetzt hat er mich nochmal gerufen. Und jetzt hat er mich dann nach Gnadental gerufen. Und deshalb werde ich im September da ins Noviziat starten und dann auch im Oktober umziehen und werde mich dann auch hier verabschieden müssen. Das mache ich einerseits voller Freude und andererseits auch natürlich mit einem weinenden Auge, diese Gemeinde hier auch zu verlassen. Das wird mir auch nicht leicht fallen. Und deshalb ist diese Predigt auch so ein bisschen was ich euch mitgeben möchte. Eine Ermutigung für die Singles, auch ein Blick für die Verheirateten, sich dessen bewusst zu werden, als wie wir hier unterwegs sind und miteinander vielleicht auch mal aufeinander zuzugehen. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet. Ein Gebet, das mir ein Freund und Mentor vor einigen Jahren zugesteckt hat. Es ist ein Gebet eines Singles. Ein vorformuliertes Gebet, das in einer älteren Ausgabe des katholischen Gotteslobs abgedruckt war. Ich werde das jetzt vorlesen, ist auch an der Wand. Und ja, ich lade euch ein, wer sich vielleicht mit dem Single sein schwer tut, der kann das für sich mitbeten. Die anderen können auch einfach zuhören oder für sich beten. Ich bete. Mein Herr und mein Gott, es hat sich für mich so ergeben, dass ich im Moment alleine lebe. Meist freue ich mich zwar über meine Freiheit, aber manchmal bedrückt mich das Alleinesein. Und ich frage mich, was mein Leben eigentlich soll. Dann lass mich begreifen, dass die Gabe der Ehelosigkeit eine Gnade ist, die du schenkst. Lass mich spüren und erleben, dass du mich an einen Platz gestellt hast, an dem du mich haben willst, so wie ich bin, mit meinen Gaben und Fähigkeiten, mit meiner Schwachheit und meinem Versagen, in meiner Einmaligkeit, die du so und nicht anders gewollt hast. Zeige mir, dass mein Alleinsein nicht Einsamkeit sein muss. Denn weil ich frei bin, kann ich vieles tun und kann vielen etwas bedeuten. Weil meine Liebe nicht gebunden ist, kann sie sich vielen zuwenden. Lass mich Liebe sein, so wie du Liebe bist. So kann auch mein Leben erfüllt sein, wenn ich es aus deiner Hand nehme und bejahe. Dazu helfe mir. Amen. Amen.